Herzlich willkommen zu deinem Stilgenuss-Podcast. Der erste Podcast im deutschsprachigen Raum, der sich mit einem erfüllenden und mondänen Lifestyle beschäftigt. Wir fragen nach, was purer Genuss ist, wie wir Stil und Luxus nicht nur in unseren Kleiderschrank, sondern auch in unseren Alltag ziehen und dabei ein ganzheitliches Wohlbefinden kultivieren. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Stilgenusshörer und hallo liebe Stilgenusshörerin und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Folge und vor allen Dingen zu einem neuen Interview. Ich freue mich heute wirklich ganz besonders auf meinen Interviewgast, denn sie ist nicht nur die Genussexpertin des Stern und bekannt für ihre Kolumne Einfach Essen, sondern sie ist auch eine der renommiertesten Food-Journalistinnen Deutschlands. Also ich würde sagen, perfekt für Stilgenuss. Ihr neuestes Werk, das Kochbuch Vilnius, ist eine wirkliche Liebeserklärung an die litauische Hauptstadt und die Heimat ihrer Mutter. Darin vereint sie ganz geschickt traditionelle Gerichte und auch Geschichten mit Porträts der jungen und dynamischen Gastroszene in Vilnius. Wir durften sogar schon einmal Probe essen, denn wir waren zur Buchvorstellung in München eingeladen und da gab es wirklich einige sehr leckere Kostproben, das kann ich schon mal verraten. Also, diese Folge ist heute tatsächlich für alle Genießer und für alle, die neugierig auf Neues sind, denn ich glaube, die litauische Küche ist noch gar nicht so bekannt. So, deshalb lasst uns jetzt den Gast begrüßen, Denise Sniegole-Wachter. Denise, habe ich deinen Nachnamen richtig ausgesprochen?
Den Nachnamen hast du super ausgesprochen und auch den Zweitnamen, den litauischen, hast du auch großartig ausgesprochen. Vielen, vielen Dank und schön, dass ich heute bei euch sein darf.
Sehr schön. Schön, dass du heute mit dabei bist. Dein Sniegole ist dein zweiter Vorname.
Genau, ist mein zweiter Vorname. Kommt aus dem Litauischen und heißt wortwörtlich übersetzt Schneeflocke. Und meine Eltern erzählen die Geschichte immer so, weil ich bin am 27. Dezember geboren. Da lag kein Schnee oder es fiel kein Schnee, außer ich. Ich war die Schneeflocke, die geflogen ist. Sehr kitschig, aber auch sehr süß.
Sehr schön. Das ist lustig, weil es gibt jetzt eine Geschichte tatsächlich von Janine. Die muss ich jetzt kurz erzählen, weil das irgendwie so zusammenpasst. Und zwar als Janine ist ja 14 Jahre jünger als ich. Und als sie so, ja, 5, 6 Jahre alt war und es kurz vor ihrem Geburtstag war, und die hat nämlich im Ende November Geburtstag, und hat sie immer gesagt, ja, kriege ich eigentlich Geschenke zu meinem Geburtstag? Und dann haben wir irgendwann mal so spaßeshalber angefangen, also wenn vor deinem Geburtstag Schnee fällt, dann bekommst du sicher auch Geschenke. Und es ist wirklich immer so, dass kurz vor ihrem Geburtstag spätestens der erste Schnee fällt.
Schön, das ist cool.
Das hat mich jetzt gerade an deine Geschichte
eine
erinnert.
Schneeflocke.
Ja, sehr schön. Genau, noch eine Schneeflocke.
Süß.
Liebe Denise, lass uns mal mit der Smalltalk-Runde anfangen.
Sehr gern.
Du darfst einfach mit einem Satz oder mit einem Wort antworten. Das darf relativ kurz und prägnant sein.
Mhm, super.
Okay. Champagner oder Whisky-Trinkerin?
Champagner, auf jeden Fall.
Dein eigener Stil in 3 Worten.
Ich würde sagen, elegant, zeitlos, französisch.
Ja, doch, das kann ich unterschreiben, so wie ich das letzte Mal gesehen habe. Luxus ist für dich?
Zeit mit Familie zu verbringen und im Idealfall auf Reisen.
Wie kann man bei dir am besten Eindruck hinterlassen?
Oh, wenn jemand sehr nett ist, also wenn man Herz hat und Leidenschaft rüberbringt und im Idealfall noch sehr gut kochen kann. Weil sehr ich schön. Werde auch sehr gern bekocht, nur denken immer alle, dass ich koche natürlich sehr gern, aber ich finde es total schön, wenn jemand mal für mich kocht. Das passiert sehr selten.
Ah, ja. Ja, aber ich glaube auch eben, wer gerne kocht, guckt sich auch gerne von anderen Köchen Dinge ab. Auch, das müssen ja keine Profiköche sein.
Genau.
Normale. Und ich glaube, deswegen lässt man sich auch mal gerne bekommen.
Absolut.
Jetzt kommt eine Frage, die ist, finde ich, perfekt für dich. Was war das Verrückteste, das du jemals gegessen hast?
Das Verrückteste? Ich probiere natürlich alles. Seeigel vielleicht, roher Seeigel, war vielleicht so das Exotischste und das Verrückteste, was ich je gegessen habe.
Okay. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde denn dieses Buch haben?
Richtig Denisen.
Sehr gut, das gefällt mir. Wäre auch ein Titel für einen Podcast.
Voll.
Wer ist für dich eine wirkliche Stilikone?
Ich würde sagen Sophia Loren. Elegant,
schön.
Italienisch. Und sie hat mal diesen sehr schönen Satz geprägt. Alles, was Sie sehen, verdanke ich Spaghetti. Und das trifft irgendwie auch sehr auf mich zu. Deswegen habe ich da eine große Verbundenheit zu ihr.
Das gefällt mir, ja. Denise, wir hatten uns ja überlegt gehabt, dass wir mal so ein bisschen über dein Kochbuch sprechen hier in dem Podcast, aber natürlich auch alles, was so drumherum um dieses Kochbuch passiert ist oder beziehungsweise wie es überhaupt zu diesem Kochbuch gekommen ist. Und mich würde jetzt mal am Anfang erstmal interessieren, wann hast du denn deine Leidenschaft für das Kochen so entdeckt?
Oh, schon ganz früh tatsächlich. Also meine Eltern sind beide Lehrer und wir waren immer extrem viel auf Reisen. Wir hatten einen Wohnwagen und sind dann immer durch Europa getingelt. Und was mich immer am meisten interessiert hat, waren Speisekarten. Also, ne, was gibt's in dem Land zum Essen? Was gibt's auf der Straße, was man irgendwie schnell auf die Hand nehmen kann? Natürlich so Italien mega prädestiniert für irgendwie ein Stück Pizza und so weiter. Und habe sehr schnell verstanden, dass man eben durch Essen seine Kultur ausdrücken kann und dass halt Essen wahnsinnig verbindet. Und das ist eigentlich bis heute so, wenn ich irgendwo im Ausland bin oder egal wo, auch vielleicht in anderen Regionen, dass ich sehr schnell adaptieren kann, was dort gerne gegessen wird. Und man kann extrem schnell ins Gespräch kommen, ne? Wenn man sagt so, ihr habt das und das Produkt oder ihr habt das und das Gericht, erzähl mal, wie geht das denn? Oder auf dem Markt, ich liebe es irgendwie im Ausland auf den Markt zu gehen und dann sehe ich irgendein Kraut und denke mir so, oh, was ist das? Und dann frage ich immer, was macht man denn daraus? Und die sind ja immer total offen, irgendwie so VerkäuferInnen auf dem Markt und erzählen dir dann die ganze Art, ihre ganze Lebensgeschichte, aber auch immer ihr Rezept für eben ein bestimmtes Gericht. Und ich saß immer bei meiner Mama auch auf der Küchenzeile und habe in ihren Topf geguckt und auch bei meinen Omas, meine Allgäuer-Oma und meine litauische Oma. Und mir wurde das schon so ein bisschen in die Wiege gelegt. Also meine Geschwister, wir sind zu dritt, wir lieben alle Essen und wir lieben es auch alle zu kochen.
Schön. Warum bist du dann eigentlich nicht Köchin geworden, sondern Journalistin? Oder hast du eine Ausbildung als Köchin?
Nee, ich habe keine Ausbildung als Köchin, aber ich habe wirklich mal nach dem Abitur mit dem Gedanken gespielt, weil ich nach dem Abitur nach Neuseeland gegangen bin, als Au-pair-Mädchen gearbeitet. Und die Hauptaufgabe in der Familie war aber nicht die Kinderbetreuung, sondern ich habe mich ums Essen gekümmert. Das heißt, jeden Abend habe ich Essen auf den Tisch gestellt. Und da bin ich halt wahnsinnig drauf. Ich bin wirklich aufgegangen, wortwörtlich, in dieser Aufgabe, weil es so viel Spaß und Freude gebracht hat und weil ich halt so ein Schlaraffenland an Zutaten hatte. Die hatten halt wirklich alles von bis jede Fleischsorte, jede Fischsorte, also alles. Aber ich kannte natürlich auch den Hustle, was so die Kochausbildung mit sich bringt und vor allem, dass man halt viel an Sonntagen oder an Feiertagen arbeiten muss und man halt nicht mehr so viel flexibel ist. Und ich glaube, ich habe das mal mit Tim Melzer besprochen, schon mal mit der Work-Life-Balance und er hat mich nur gedemütigt sozusagen, wie faul kann man sein, aber nein, es ist wirklich so, es ist den Arbeitszeiten so ein bisschen geschuldet und es ist natürlich eine krasse Arbeit. Also Respekt für jeden, der das tut.
Ja, ich glaube auch, du musst dafür geboren sein, also weil ich denke, wenn du aus kompletter Leidenschaft heraus im tiefsten Inneren Koch bist und es magst, Menschen für Geld, sage ich mal, zu bekochen, dann ist es für dich okay, dass du am Sonntag arbeitest.
Genau.
Oder also, spät in die Nacht.
Absolut, du musst halt dafür brennen, ne? Und wenn man sich jetzt natürlich auch anguckt, wie die Gastronomie am Struggeln ist, ne? Also Hut ab für jeden, der sich da durchbeißt und durchkämpft und daran festhalten will, dass es halt was Tolles ist. Aber ja, ich gehe dann gern dort essen.
War es dann für dich von Anfang an klar, dass du dann später mal übers Essen schreiben wirst oder willst, als du dann angefangen hast, dich des Journalismus zu betätigen
ja.
und zu studieren?
Ich wollte tatsächlich immer so Richtung Reisejournalismus, weil ich die Idee mit Reisen und darüber schreiben sehr spannend fand. Und dann bin ich aber über ein Praktikum in den Food-Journalismus gerutscht und habe festgestellt, oh cool, man kann über Essen ja auch schreiben und fand diese Kombi so toll, ja, dass ich mich da halt hin ausgerichtet habe und offen war für jegliche Jobangebote, die Food und Journalismus verbunden haben. Und so bin ich beim Stern gelandet.
Mhm. Schön. Was hat dich jetzt dann letztendlich dazu inspiriert, ein Buch über die Küche von Vilnius zu schreiben? Also deine Mama kommt ja daher.
Genau. Und ich schreibe das auch im Vorwort, dass dieses Buch eigentlich schon fertig war im Kopf, bevor ich das erste Wort geschrieben habe. Ich bin jetzt seit 10 Jahren beim Stern als Kulinarik- und Food-Journalistin und habe so viele Kochbücher in der Hand gehabt, von bis, also wirklich von allen Qualitäten.
Mhm.
Und wusste natürlich, wie ein Kochbuch auszusehen haben muss, dass es halt auch gut ankommt, ne, da draußen. Also sowohl von der Bildsprache, von den Rezepten, dass die nicht zu komplex sind, dass die Zutatenlisten nicht zu lang sind. Vielleicht noch so ein bisschen Hintergrundgeschichte, aber auch nicht zu viel, dass es eben nicht so ein Leseband wird, sondern dass man wirklich einfach Spaß mit diesem Buch haben kann und sich das in die Küche oder auch auf ein Coffee-Table stellen kann. Und Vilnius war natürlich logisch, weil meine Mama aus Vilnius kommt und aus Litauen. Und diese Küche irgendwie in Deutschland, irgendwie kennt man sie, aber sie ist dann doch unbekannt. Und auch die Hauptstadt der litauischen, Hauptstadt Litauens ist irgendwie auch unbekannter als zum Beispiel Riga und Tallinn. Und das waren dann so viele Überlegungen, die mich dazu gebracht haben, okay, ich spitze dieses Thema so zu und mache eben nicht Litauen, hätte ich auch machen können, Litauen als Länderküche, sondern ich mache es wirklich auf Vilnius, weil da hat gerade auch wahnsinnig viel passiert. Es ist irgendwie ein wahnsinniger Aufbruch in der Gastroszene und ich sage schon immer so ein bisschen scherzhaft, das ist das neue Kopenhagen. Und wir werden ja auch immer so reisemüde, ne? Man fliegt ja dann doch immer oder man fährt dann doch immer irgendwie in die gleichen Städte und nach London und Barcelona und Rom, Paris und so. Und irgendwie hat man ja auch mal Lust, wieder mal was Neues zu entdecken oder wo Menschen vielleicht noch nicht so oft da waren. Ja, und deswegen habe ich das so auf die Hauptstadt zugespitzt und so einen kleinen kulinarischen Reiseguide daraus gemacht.
Das ist natürlich eigentlich schon sehr clever gewesen, weil du hast ja eben, wie du gerade gesagt hast, du hast so viele Bücher im Vorfeld gesehen und du konntest dir ja echt das Beste vom Besten raussuchen und dann für dich dein Meisterwerk, sag ich mal, zusammenstellen.
Ja.
Ich kann es auch tatsächlich unterschreiben, ich habe auch so ein Bücherregal mit Kochbüchern und da steckt deins drin und es fällt so ein bisschen auf im Gegensatz zu den anderen. Das ist ganz schön. Also, und ich finde auch die Haptik wahnsinnig schön, wenn man das nur in der Hand hält, also der Einband, wie der gestaltet ist und so. Es ist gelungen.
Vielen, vielen Dank. Ja, da hab ich auch einfach so Glück, dass ich bei dem AT-Verlag mit Sitz in der Schweiz ein Zuhause gefunden habe, weil die wahnsinnig viel Wert auf Qualität legen, also eben auch auf die Haptik. Das Buch kostet vielleicht ein bisschen mehr als andere Kochbücher, aber dafür kriegst du halt wirklich ein Qualitätsprodukt in die Hand. Also wirklich von bis vom Layout, vom Lektorat, eben von der Haptik, wie du sagst. Ja, ich bin auch sehr glücklich, weil das ist ja auch oft, ne? Man sieht vielleicht das PDF und dann kriegt man das Endprodukt und dann hat man doch noch was auszusetzen.
Ja.
Aber ich war auch wirklich in jede Entscheidung bis wirklich in die Farbe von der allerersten Seite so krass involviert, dass ich nichts zu meckern habe, weil ich natürlich alles mit entschieden habe. Das ist natürlich schön.
Ja, und ich glaube vor allen Dingen, ich meine, in der Zeit von Instagram, TikTok und so weiter, kannst du ja Rezepte von überall herholen.
Genau.
Eigentlich bräuchtest du kein Kochbuch mehr. Und ich glaube, das Entscheidungsmerkmal ist dann, dass du was Schönes in der Hand hältst.
Ja.
Und irgendwie was in der Hand hältst, was Freude macht.
Genau. Dass man was in der Hand hält, dass man darin blättern kann, dass man sich das vielleicht mal auf das Sofa mitnehmen kann, dass man was zum Verschenken hat und dass man halt auch die Garantie hat, dass diese Rezepte auch funktionieren in dem Buch. Weil vieles, was im Internet natürlich rumschwadert, kann auch kalt geschrieben sein, das heißt nie getestet. Und diese Rezepte, die da drin sind, habe ich alle mindestens 2, 3, sogar manche 4-mal getestet, dass sie so funktionieren, dass halt jeder, der dieses Buch in der Hand hat, sofort loskochen kann, ohne Schwierigkeiten zu haben, dass es nicht gelingt.
Ja, ja. Wie würdest du denn die Esskultur in Vilnius in einem Satz beschreiben?
Frisch. Ach, in einem Satz.
Das ist ja noch besser. Das finde ich super. In einem Wort finde ich noch besser. Aber ich würde jetzt trotzdem gerne ein bisschen mehr auf das Frisch eingehen. Wenn du jetzt die litauische Küche mal mit der europäischen Küche vergleichst, was macht die so einzigartig? Oder
vieles,
unterscheidbar?
Ja, also vieles, und deswegen habe ich auch gesagt, das neue Kopenhagen so ein bisschen, vieles, was auf den Tellern landet, wächst oft direkt vor der Haustür. Also zum Beispiel Pilze. Die LitauerInnen lieben es, in den Wald zu gehen, weil sie dort so viele Schätze finden. Pfifferlinge, Steinpilze. Ich glaube, es gibt tatsächlich 100 verschiedene Pilzsorten, aber ich kenne die ganzen Namen nicht. Dann Bärenzeit ist großartig. Da gibt es dann wirklich diese kleinen blauen Waldblaubeeren, wilde Erdbeeren, Brombeeren, Cranberries wachsen dann später. Also das sind so Produkte, das ist für die LitauerInnen selbstverständlich. Aber wir kennen die zum Teil gar nicht mehr. Wenn wir Blaubeeren jetzt im Supermarkt kaufen, dann kriegen wir die hochgezüchteten, teilweise ja wirklich im Winter aus Peru, die man auf gar keinen Fall aus Nachhaltigkeitsgründen kaufen sollten. Und die Blaubeeren im Wald, die sind ganz klein und du beißt rein und die sind knalllila, knallblau von innen. Der Mund verfärbt sich sofort blau. Das ist eine Intensität vom Geschmack, das kennen wir gar nicht. Und das ist sehr einzigartig für die litauische Küche, finde ich. Und dass die GastronomInnen vor Ort wahnsinnig damit spielen. Und das finde ich so schön. Die sammeln das halt alles im Sommer. Ne? Die fahren da, auch die Sterneköche, die fahren selber raus und sammeln alles, was es dort gibt. Und legen dann ein für den Winter, machen wahnsinnig schöne Menüs. Ja.
Toll. Mhm. Hast du ein Lieblingsgericht aus der litauischen Küche?
Ja, ich bin jetzt ja, also es gibt so zwei Richtungen, würde ich sagen. Also ich bin ja mit der Hausmannskost oder Hausfrauenkost aufgewachsen und jetzt durch meinen beruflichen Einblick und durch das Kochbuch habe ich natürlich so diese ganze Fine Dining Gastronomie auch kennengelernt, die ich vorher gar nicht kannte, weil meine Eltern sind nicht wirklich viel essen gegangen mit uns aus finanziellen Gründen, sondern wir haben halt ganz viel selber gekocht oder eben bei Familie zu Hause gekocht. Und klar sind da die Kartoffelklöße und das Schweineschaschlik und Teigtaschen sind da schon sehr weit vorne. Oder im Buch ist auch das Skepta Dorna, das ist geröstetes Roggenbrot, also im Fett ausgebacken, dann mit Salz und Knoblauch gewürzt. Darf ich gar nicht erzählen, wie das gemacht wird, aber es schmeckt so großartig. Vor allem, wenn man irgendwie noch ein frisches Bier dazu trinkt. Das ist so wirklich der Geschmack meiner Kindheit.
Das hatten wir ja auch bei der Buchvorstellung.
Ja, genau, das hatten wir auch bei der Buchvorstellung.
Das war wahnsinnig gut.
Und der hat noch mit Knoblauch gespart. Das, also in Litauen ist da eigentlich nochmal so richtig Knoblauch. Und dass, wenn du dir dann so gegenüberstehst, dass du die ganze Zeit so eine Knoblauchfahne abkriegst vom Gegenüber. und was ich halt in dieser Fine Dining Gastro oder in der Sterneküche jetzt so toll finde, dass eben ich gelernt habe, dass litauische Küche gar nicht so schwer und deftig sein muss, sondern dass sie auch wahnsinnig leicht sein kann, elegant sein kann, dass Gemüse der Star ist. Klar kommt mal Fleisch dazu, aber es ist eher dieses Filigrane und dieses Leichte und eben dann dieses Spiel aus den Bären, aus dem Wald und den Pfifferlingen. Da passiert halt wahnsinnig viel, so eine kreative litauische Küche. Das ist ganz toll, was da gerade am Entstehen ist.
Mhm. Mhm. Ich möchte gleich noch mehr auf die Gerichte im Kochbuch eingehen. Ich würde aber gerne davor noch so ein bisschen was zum Prozess erfahren, weil da bin ich echt neugierig. Wie lange hast du an dem Buch gearbeitet? Ich meine, du hast gesagt, du hattest es im Kopf, aber dann trotzdem, die Umsetzung dauert ja dann doch noch mal ein bisschen. Gab es da auch irgendwie Herausforderungen für dich? Wie haben die Rezepte es dann letztendlich in das Buch reingeschafft? Nach welchen Kriterien bist du gegangen? Das würde mich alles so ein bisschen mal interessieren.
Also ich hatte das erste Gespräch mit dem Verlag, mit dem AT-Verlag und habe so ein kleines Konzept darüber geschickt, was ich mir vorstellen kann und wie ich so ein bisschen grob aufbauen würde. Und dann wurde ich gebeten, nochmal ein vertieftes Manuskript, so 30 Seiten zu schreiben. Und da habe ich schon sofort quasi in Kapiteln eingeteilt, also ne, Kleinigkeiten für jeden Tag aus dem Wald und so weiter. Und auch schon Porträtideen gab, wen ich porträtieren würde und dass ich auch Märkte auf jeden Fall unterbringen möchte. Also die Struktur hatte ich quasi schon von vornherein. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich das in so einer Nacht- und Nebelaktion geschrieben habe. Irgendwie der Verlag hat gesagt, ja, findet er spannend, ich soll ein vertieftes Manuskript schicken. Und dann habe ich mich abends hingesetzt, als meine kleine Tochter im Bett war. Und bis 12 Uhr nachts oder 1 Uhr morgens habe ich dann getippt und so und war total hyped. Und bin da zu meinem Mann und habe gesagt, es ist mega, ich liebe es. Und war so total, weißt du, wie so ein kleines Kind, das gerade im Süßigkeitenladen war, war einfach super hyped. Und mein Mann noch so, Denise, ich verstehe, dass du so aufgeregt bist, aber komm mal wieder runter. Und ne, der Verlag wird sich das natürlich anschauen und die werden noch so ein, zwei Teile vielleicht nicht so gut finden und auch nochmal Änderungsvorschläge haben. Und ich so, nein, die werden es richtig feiern. Und genauso war es halt. Ich habe das Manuskript abgegeben, der Verlag hat alles abgesegnet und genauso habe ich es dann produziert. Also es floss wirklich einfach so aus mir raus. Das war, da ist mein ganzes Herz, meine ganze Leidenschaft einfach reingeflossen. Und deswegen war es ja ein einfacher Prozess, würde ich sagen. Und das Herausforderndste war dann das Shooting. Ich habe ja auch das Food Styling gemacht und es sind 80 Rezepte im Buch. Und ich habe diese 80 Rezepte auch wirklich alle gekocht und eben gestylt. Und ich hatte eine Fotografin, die das Styling, also quasi Teller und Hintergründe und diese kleinen Details ausgesucht hat. Und das haben wir dann in 11 Tagen durchproduziert, also jeden Tag so 8, 9 Gerichte gekocht. Das war schon sehr tough. Aber ich sage auch heute noch, das war das absolute Highlight meines Jahres letztes Jahr, weil es so viel Spaß gemacht hat. Das war wahnsinnig anstrengend, aber es hat wahnsinnig viel Freude bereitet. Man wurde so richtig kreativ, ne? Wenn man mal wieder was irgendwie mit den Händen machen kann, was da halt auch im Gehirn irgendwie losgetreten wird und im Kopf. Es war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung.
Ich finde es gerade wahnsinnig schön, wie du das beschreibst. Und da sieht man wieder, wenn jemand eine Leidenschaft für etwas hat und so dahinter steht, wie Dinge auch einfach laufen können und in einer gewissen Leichtigkeit alles funktioniert.
Ja,
Also,
wenn man, glaube ich, auch selber
ja.
daran so glaubt, ne, dass es halt, ich
Ja.
glaube, ich weiß nicht, ob ich vor 5 oder vor 8 Jahren das auch schon mit so einem Selbstbewusstsein ja einfach verkaufen hätte können, das ganze Konzept. Und das macht ja auch was, ne, wenn dein Gegenüber einfach total begeistert ist und man kann mit dieser Begeisterung anstecken und dein Gegenüber denkt sich, ja gut, sie weiß schon, wovon sie redet, ich lasse sie jetzt mal laufen. Und genau diese kreative Freiheit hatte ich halt in diesem kompletten Buchprozess, also wirklich von bis. Und ich hatte eine ganz klare Vision. Ich habe ganz klar mal gesagt, was ich möchte, was ich nicht möchte. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Es war eine sehr professionelle und großartige Zusammenarbeit.
Wann hattest du das erste Mal den Gedanken von diesem Kochbuch? Also wann kam so das erste Mal die Idee hoch?
Ich glaube, so mit 19, 20, als ich in
Ach,
Neuseeland
krass.
war. Und da weiß ich noch, dass mein Gastvater hat mir zum Abschied auch ein Kochbuch geschenkt und hat reingeschrieben, so Denise, du wirst, und da war ich noch nicht mal im Studium, also das war wirklich nach der Schule, und da schrieb er nur rein, so Denise, du wirst wahnsinnig viel schreiben in deinem Leben, aber das erste Buch, was du veröffentlicht wirst, wird dein Kochbuch sein.
Oh,
Und immer wenn ich das sage,
oh
kommen mir
mein
die
Gott.
Tränen, ey, kann ich sofort anfangen zu weinen, weil er wirklich recht hatte damit. Und das finde ich unfassbar, ne? Das war jetzt 17 Jahre später einfach. Und ich habe ihm das
Krass,
gesagt,
ja.
als ich den Vertrag unterschrieben habe, habe ich ihm geschrieben und gesagt, hey, ich habe gerade meinen ersten Kochbuchvertrag unterschrieben und dass du recht hattest. Ja, kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich daran
Wahnsinn.
denke. Ja.
Ja, ich auch. Ich habe auch gerade
Ja,
voll
kann ich
Gänsehaut
sofort
bekommen.
anfangen zu
Das
heulen wieder. Das ist unglaublich, ja. Total schön.
Ist aber auch dieses, weil ich glaube, viele junge Menschen vor allen Dingen, die haben auch eine Idee von etwas und wollen das machen und meinen, es müsste innerhalb der nächsten 2 Jahre spätestens erledigt sein. Und manche Dinge brauchen einfach ihre Zeit.
Ja.
Weil eben mit 19, wenn du da angefangen hättest, ein Kochbuch, das hätte wahrscheinlich keinen Menschen interessiert vielleicht. Oder du hättest es gar nicht so hinbekommen, wie du es jetzt geschafft
Gen
hast.
ja,
Also
genau, genau das. Und da ich halt auch, ne, in der Branche tätig bin, also A, ne, weiß ich die Anforderungen an ein Buch, eben das Selbstbewusstsein, würde ich sagen, oder vielleicht auch diesen Selbstwert, dass man sowas kann, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne, dass man sowas in die Welt rausträgt und dann sagt so, hier, ich habe ein Buch geschrieben. Da kommen so viele Komponenten zusammen. Ja, deswegen freue ich mich immer noch sehr. Ich sage immer, es ist mein zweites Baby, weil es hat sehr lange gedauert, bis es auf die Welt kam.
Du, interpretierst ja teilweise auch die litauische Küche in deinem Kochbuch. Also du hast sie, manche Gerichte, glaube ich, hast du auch ein bisschen verändert.
Ja.
Wie würdest du sagen, unterscheidet sich jetzt so deine persönliche Interpretation von den traditionellen Rezepten?
Also ich habe schon immer versucht, die Klassiker in ihrer Tradition abzubilden. Also Beispiel jetzt die Zeppelinne, die Kartoffelknödel, die habe ich ganz klassisch gemacht, eben mit Schweinehackfüllung und eben mit einer Specksahnesoße drüber, also so richtig deftig. Und dann eine Seite später als pinke Zeppelinne mit rote Beete-Saft gefärbter Kartoffelknödelteig und dann eben mit Hüttenkäse und Minze rein. Das gibt es so nicht. Also das ist dann wirklich so meine Idee, okay, wie kann ich so ein klassisches Gericht vielleicht auch so ein bisschen leichter machen? Oder auch den Kartoffelkuchen, den ich auch ganz klassisch habe und dazu passt auch wieder viel Speck und saure Sahne. Und dann habe ich da im zweiten Rezept den mit Spinat und Scamorza irgendwie verbunden. Und ich meine, so kochen wir ja heutzutage alle, ne? Dass wir nehmen uns Inspiration, wahrscheinlich auch wahnsinnig viel von der italienischen Küche, wenn wir jetzt irgendwie an Pasta denken. Und ich koche sehr gerne italienisch auch, was halt einfach schnell geht und alle immer glücklich macht. Deswegen ist zum Beispiel auch ein Spaghetti-Carbonara-Rezept mit Pfifferlingen drin, was ich dann Spaghetti-Pfagonara nenne. Und ich habe da halt so ein bisschen mit Humor auch gespielt, ne? Ich habe auch teilweise Sachen erfunden oder Namen erfunden, zum Beispiel die Captanella ist ja eine Anlehnung an die italienische Panzanella, den Brotsalat, den toskanischen. Und ich habe ihn halt einfach Captanella genannt, weil da dieses Knoblauchbrot, von dem wir schon geredet haben, dieses Captadorna drin sind und hatte halt wahnsinnige Freude, mir irgendwelche lustigen Namen auszudenken. Genau, und habe halt dann einfach auch mit den Produkten vor Ort gespielt. Ne? Zum Beispiel ist ein Beete Carpaccio drin, aus verschiedenen Beetesorten, nicht nur rote Beete, auch diese Ringelbeeten. Und die habe ich dann so ein bisschen gepickelt. Und das ist halt irgendwas, was ich mir selbst ausgedacht habe. Das ist halt nichts, was du dort finden würdest, aber die Produkte findest du dort. Und so bin ich halt herangegangen, dass ich eben diese traditionellen, klassischen Gerichte drin haben möchte, dass ich die dann aber auch mal anders interpretiere und dass ich halt einfach mit den litauischen Produkten so ein bisschen spiele. Zum Beispiel auch das Kefir Panna Cotta.
Ja, das hatten wir ja auch an dem Abend auch getestet. Das war ja auch wahnsinnig gut. Also das werde ich auf jeden Fall auch nochmal nachkochen, weil das fand ich fand es um einiges leichter als klassische Panna Cotta,
die man so kennt. Genau, und es gibt halt so eine gewisse Säure mit. Also durch das Kefir, weil der ja schon so ein bisschen säuerlicher ist, hat man halt so eine Frische und so eine Säurenote. Und das fand ich ganz toll bei dem Panna Cotta. Oder auch der Vilnus-Cocktail, den hast du ja auch getrunken. Ne? Das ist halt eigentlich ein klassischer Gin Fizz. Und ich habe halt eine litauische Komponente mit reingebracht, indem ich den Birkensirup da mit reingemixt habe. Und auch der gibt eine ganz interessante Note. Ist ein sehr süffiger Cocktail, schmeckt alkoholfrei und alkoholisch.
Ja, der ist sehr süffig. Also da muss man, glaube ich, auch echt aufpassen bei dem.
Absolut.
Aber das Gute eben, es gibt ihn ja auch in alkoholfrei. Also von dem her kann man da ja für sich entscheiden. Du hast jetzt schon ein paar spannende Zutaten erwähnt, die so alle gewisserweise typisch sind für die litauische Küche. Wir hatten ja auch an dem Abend eben auch was mit Rote Beete. Dill, glaube ich, ist ja auch ganz, ganz typisch.
Auf jeden Fall.
Auch die Dillblüten waren ja auch so typisch, richtig? Weil ich dich da noch gefragt habe, was ist denn das genau? Und hast du gesagt, ja, das sind die Dillblüten. Ja, Pilze, richtig, das ist auch was Typisches. Hast du noch so ein paar Zutaten, wo du sagst, das ist so ganz, ganz...
Saure Sahne. Also saure Sahne ist eigentlich fast überall mit drauf. Also eigentlich auch auf Kohlrouladen werden mit saure Sahne gegessen. Das ist so ein bisschen das Pendant, wenn man an die türkische Küche denkt. Da gibt es ja immer diese Dolma, die immer mit Joghurt gegessen werden, ne? Und das Pendant in der litauischen Küche ist einfach die saure Sahne. Kartoffeln. Die Litauer haben wahnsinnig gute Kartoffeln. Das Lustige ist, wenn meine Mama hier Kartoffeln isst, dann fällt sie immer oft vom Glauben ab und sagt immer, die sind schrecklich, schmecken schrecklich. Weil die Qualität der Kartoffeln in Litauen wirklich noch sehr, sehr gut sind, weil die meisten bauen sie halt selber an. Ne? Also die bauen sie selber an zu Hause. Und das ist natürlich geschmacklich auch wirklich... Wahrscheinlich irgendwelche wilden Sorten, kenne ich selber nicht. Das ist echt toll. Die kriegt man hier auch. Also wenn man da sehr auf die Haltung, wollte ich schon sagen, wenn man halt so ein bisschen auf die Bio-Labels und so guckt, da kriegt man auch so gute Kartoffeln. Ja, und ich glaube, das sind so die Bausteine der litauischen Küche. Mhm. Roggenbrot würde ich vielleicht noch sagen. Und Bier. Ja.
Schön. Also alles Dinge, die wir aber auch definitiv bei uns eigentlich finden können. Vielleicht nicht in der Qualität, aber zumindestens, das heißt, es ist recht easy, auch die Rezepte danach zu kochen.
Genau das. Und diese Geschichte versuche ich auch zu erzählen, dass man nicht weit reisen muss, um sich diese Küche nach Hause zu holen, weil man die meisten Produkte und Lebensmittel entweder zu Hause hat oder man kann sie schnell im Supermarkt holen. Und für mich, ich habe tatsächlich vorgestern litauisch gekocht und dann hatte ich sofort, ich hatte den Dill, ich hatte die rote Beete und ich habe Schalotten gerade geschnitten und allein diese Kombination aus diesen drei Zutaten war sofort wieder, okay, ich bin wieder in Vilnius oder bei meiner Familie am Esstisch. Mhm. Das ist so irre, finde ich, was Geruch auch, wie Geruch so Erinnerungen transportieren kann.
Unser Vater kommt ja aus dem Iran, also oder Persien, wie viele sagen. Deswegen, ich bin ja auch mit der persischen Küche auch groß geworden. Mhm. Und das ist so spannend, weil Dill ist da auch zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Zutat. Mhm. Und ich habe schon so das Gefühl, als wenn in Deutschland Dill nicht so oft verwendet wird. Und ich fand es aber so spannend, wie eben der Dill dann in deiner Küche benutzt wird und es trotzdem wieder so ein ganz anderer Geschmacksmoment gibt, als jetzt zum Beispiel in der persischen Küche. Spannend.
Ja, super. Und die persische Küche ist ja auch großartig, ne? Die kriegt man ja auch viel zu selten hier irgendwie auf den Teller. Außer man ist dann irgendwo auch eingeladen.
Ja, das stimmt. Gibt es auch Rezepte aus deiner Kindheit, die das ins Buch geschafft haben?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, die Teigtaschen, also die Koldunei, die drin sind, mit Fleischfüllung. Es sind auch welche drin mit Blaubeeren aus dem Wald. Die habe ich tatsächlich erst in meinem Erwachsenenleben kennengelernt, also kürzlich. Die kalte rote Beete-Suppe, die auch auf dem Cover drauf ist, die war allgegenwärtig in meiner Kindheit. Das Captadorna auf jeden Fall, eben das Knoblauchbrot. Und so eins meiner emotionalsten Rezepte, würde ich sagen, ist das Krustelinas, der Ameisenkuchen von meiner Oma. Das ist das allerletzte Rezept. Und das hat meine Oma mal gemacht, wenn wir angereist sind. Und das ist eigentlich super Kalorienbombe. Das ist eine Streusel und dann in süßer Kondensmilch zermatscht und dann so im Haufen aufgetürmt. Und darin sind noch getrocknete Früchte und Nüsse verschiedener Art. Und sie hat dann früher, wenn wir gekommen sind, noch mit Gummibärchen verziert. Weil in Litauen gab es keine Gummibärchen zu dem Zeitpunkt. Die haben wir dann immer mitgebracht.
Ja.
Und das ist so das krasseste Kindheitserinnerung, würde ich sagen. Und dieses Rezept habe ich mir mal vor Ewigkeiten von meiner Cousine noch mal sagen lassen. Deswegen konnte ich das noch mal reproduzieren. Weil es gab natürlich kein niedergeschriebenes Rezept, weil meine Oma konnte das halt alles so... Ja. Und vielleicht noch ihre Quarkpfannkuchen, also kleine, bisschen erhabene Quarkpfannkuchen mit Blaubeersoße.
Oh, ja, das hört sich auch sehr lecker an. Würdest du sagen, dass es auch in dein, oder sagen wir es mal so, ist dein Kochbuch auch für Kochanfänger geeignet oder sollte man da schon so ein paar Skills haben?